Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Ankündigung. Man fühlt sich richtig wohl hier bei euch in Bad Säckingen. Kommen von Heilbronn, sind gestern Abend schon angereist, haben schon ein bisschen die Altstadt hier auch besichtigt. Und heute Morgen wollen wir miteinander eine Reise unternehmen, nämlich eine Reise nach Jerusalem. Und das werden wir nicht so durchführen, dass wir jetzt irgendwelche Stühle aufstellen und dann das Lobpreisteam irgendeine Musik spielen wird und so. Das dürft ihr alle gerne beim Kindergeburtstag weiterhin so machen, sondern wir wollen miteinander eintauchen in Gottes Wort und miteinander auch ein bisschen sehen, was haben wir eigentlich mit Jerusalem zu tun, völlig außerhalb und mal unabhängig von Ereignissen, die in diesen Tagen auch dort stattfinden. Und zu diesen Ereignissen werde ich natürlich auch was sagen. Und wir werden auch sehen, wie wir im Gebet heute Morgen von Bad Säckingen auch einen Segen und einen Frieden aussprechen können über dem Heiligen Land. Aber unsere Wurzeln, die wir dort auch haben, die liegen viel mehr auch und viel weiter zurück als nur in den Dingen, die wir vielleicht so unmittelbar vor Augen haben, wenn wir in diesen Tagen auch die Nachrichten anschauen. Und der Pastor, der Thomas, hat es schon angekündigt. Wir kommen von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Das ist ein Werk mit Sitz in Jerusalem und mit 90 Filialen weltweit, etwas größeren Filialen in Deutschland auch und in der Schweiz, aber auch etwas versteckteren Filialen in muslimischen Ländern. Und überall, wo die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem arbeitet, da möchte sie die Gemeinde Jesu mit Israel, mit dem jüdischen Volk und mit unseren biblischen Wurzeln auch verknüpfen. Und dafür sind wir heute Morgen auch hier. Darauf freuen wir uns heute, hier ein bisschen was auch mitteilen zu können und dann auch zusammen mit euch zu sehen, was bedeutet dies für uns in unserer heutigen Zeit. Und ich darf euch einladen, dass wir heute Morgen einen biblischen Psalm miteinander anschauen, den Psalm 122 ab Vers 6. Und jetzt könnte man sagen, jeder kann seine Bibel aufschlagen, aber dann haben wir auch 20 Übersetzungen hier im Raum. Und deswegen lade ich euch ein, vielleicht seid ihr das sonst gar nicht so gewohnt oder ihr macht es jeden Sonntag so, mal völlig unabhängig davon, ob wir das zusammen lesen können. Deswegen habe ich es auch hier heute an die Wand für euch mitgebracht und projiziert. Da heißt es ab Psalm 122, Vers 6, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Amen. Ja, wie gesagt, wir unternehmen eine Reise nach Jerusalem. Und diese biblische Aufforderung, für den Frieden Jerusalems regelmäßig zu beten, also Jerusalem und die ganze Region dort ins Gebetsleben mit hineinzunehmen, die gilt nicht nur uns in Deutschland, weil wir einen furchtbaren Holocaust hatten. Oder die gilt uns nicht nur hier in Mitteleuropa, weil wir 1700 Jahre jüdisches Leben in unseren Breiten haben, sondern diese Verse sind erheblich älter und sie gelten für Christen in der ganzen Welt. Sie gelten für Gläubige, die zusammenkommen in Togo, auf den Fidschi-Inseln, in Bolivien und auch in Deutschland. Jeder darf für seinen Ort beten, jeder darf für seine Region das Beste suchen. Aber alle Gläubigen auf dieser Welt haben einen Auftrag nochmal für eine ganz besondere Region, nämlich für diesen Frieden Jerusalems auch zu beten und einzustehen. Und wenn wir ein bisschen anschauen, was bedeutet eigentlich der Begriff Jerusalem, dann sehen wir, dass das ein Wort ist, was zusammengesetzt ist. Und dieser zweite Teil des Wortes, dieses Salem, diejenigen, die so ein bisschen wissen, wie die hebräische Sprache funktioniert, die wissen, dort werden nur die Konsonanten geschrieben. Und dieses Salem sind die gleichen Konsonanten wie Shalom. Und Shalom hat wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört, hier auch in unserer Mitte. Es bedeutet ja auch Frieden, Wohlbefinden. Und deswegen heißt Jerusalem übersetzt Grundlage, Besitz, Wohnung oder auch Burg des Friedens. Das ist die prophetische Bestimmung, die über dieser Stadt schon im Namen ausgesprochen ist. Und jetzt könnte jemand hier gleich sagen, ja, hör mal zu, du redest, dass diese Stadt mit Frieden zu tun hat. Dort hören wir aber auch von einigem Unfrieden. Wie passt denn das zusammen? Und die Antwort ist ganz einfach. Jerusalem ist ein zentraler geistlicher Ort. Und das werden wir gleich noch ein bisschen miteinander herausarbeiten, weil an diesem Ort Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist. Und weil an diesem Ort ermöglicht wurde, dass jeder Mensch auf dieser Erde, unabhängig von seinem Volk, von seiner Kultur, von seinem religiösen Hintergrund, in dem er aufgewachsen ist, weil alle Menschen Frieden mit Gott haben. Jerusalem ist nicht nur eine Stadt auf dieser Erde oder ein politischer Brennpunkt, sondern ein ganz zentraler geistlicher Ort. Und deswegen gehen wir ganz kurz auch ein bisschen zurück in Gottes Wort und gehen hinein in die Geschichte Abrahams. Denn Abraham hat ja eine Verheißung bekommen, dass er einen Sohn bekommen soll im hohen Alter. Das ist dann auch geschehen. Und dann gab es eine Situation, in der er den Eindruck hatte, er soll ein besonderes Opfer bringen. Und das Wort Gottes sagt, dieses Opfer sollte am Berg Moria stattfinden. Und auf diesem Berg war er dann und Gott hat nochmal zu ihm gesprochen und er hat dann ein Tier bis zum Schluss auch geopfert. Aber auf diesem Berg Moria hat dieses geistliche Opfer stattgefunden. Und anschließend hat er dort auf diesem Berg Moria, und das könnt ihr im ersten Buch Mose im 22. Kapitel ab dem 17. Vers lesen, ist jetzt vielleicht hier mit dem Beamer ein bisschen klein, aber ich lese es für euch vor. Da heißt es nämlich, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie dem Sand am Ufer des Meeres. Und das ist geschehen. Gott hat die Nachkommen Abrahams gesegnet und sie sind so viele geworden, dass man sie heute kaum noch zählen kann. Aber diese Verheißung geht noch weiter. Und deine Nachkommen, sie sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und das ist interessant, weil das auf dem Berg Moria ausgesprochen wurde. Und wenn ihr jetzt ein wenig hier leider nur auf Englisch diese Karte heute von Jerusalem anschaut, dann seht ihr, dass der Berg Moria der Tempelberg ist. Es ist der zentrale Ort auch für Juden, Christen und auch für viele Moslems. Und es ist ein Ort, an dem Menschen kommen, um Gott anzubeten. Es ist aber auch ein umstrittener, bis heute ein umkämpfter Ort. Und diese Altstadt von Jerusalem, die diesen Tempelberg umgibt, und wir werden das nachher noch auf einer anderen Folie sehen, diese Altstadt, sie hat mehrere Tore. Und vor tausenden Jahren wurde schon ausgesprochen, in diesen Toren, ja, heißt es, deine Nachkommen Abrahams, sie sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Gott wusste schon, dass es einen Disput um diese Tore geben wird. Gott wusste schon, dass an diesem Ort auch unruhige Dinge geschehen werden. Aber Gott hat etwas festgesetzt, dass nämlich die Nachkommen Abrahams, und wir wissen das aus der biblischen Segenslinie, aus dem Neuen Testament, die Segenslinie ist Abraham, Isaak und dann auch Jakob, das ist das jüdische Volk, dass diese Nachkommen auch diese Tore besitzen werden. Und dann heißt es, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und das ist in Jesus Christus, dem bekanntesten Nachkommen Abrahams, dem bekanntesten Juden, auch schon geschehen. Das habe ich ja schon mal ganz kurz angedeutet. Und warum erzähle ich das heute Morgen bei unserer Reise nach Jerusalem? Weil wenn jemand von Ihnen das nächste Mal am Tempelberg sein wird und dort einfach wie alle Touristen diesen Ort auch in Jerusalem besuchen wird, dann denken Sie daran, hier stand der Tempel, hier sind schon gewaltige Dinge geschehen, aber schon davor ist es genau der Ort, an dem Abraham sein Opfer gebracht hat. Da gab es kein Jerusalem als große Stadt, da gab es keine Hauptstadt, da hatte er keine Ahnung, dass dieser Ort einmal ein wichtiger Ort sein wird. Aber er stand dort und er brachte ein Opfer und hunderte Jahre später, bis in die heutige Zeit, hat Gott eine gewaltige Stadt auch aufgebaut, nicht nur mit einer großen politischen Bedeutung, sondern auch mit einer ungeheuer großen geistlichen Bedeutung. Und es ist praktisch ein erster Hinweis auf diesen Ort. Ihr Lieben, es lohnt sich, Altäre Gottes zu bauen, wo auch immer. Es lohnt sich, an die Orte zu gehen, an die Gott einen führt, zu beten, anzubeten, weil man nicht weiß, was einige Jahre später dort an diesem Ort geschehen wird, was einige Jahre später Gott dort tun wird. Ich möchte euch ermutigen, auch hier in eurer Region, sucht die Städte, sucht die Orte auf, betet den Herrn an, tut Fürbitte wie Abraham und dann lassen wir mal ein paar Jahre ins Land gehen und fragen auch die kommenden Generationen, was Gott durch diesen geistlichen Opfer und Anbetungsdienst dann auch getan hat. Richtig bekannt wird Jerusalem in der Bibel dann erst, als König David, der von Hebron gekommen ist, diese Stadt eingenommen hat. Er hat sie zu seiner Hauptstadt gemacht und seitdem heißt Jerusalem auch City of David, Stadt Davids. Und ihr könnt bis heute auch in Jerusalem genau diese Gebäude und dieses Viertel, die sogenannte Davidstadt, auch besuchen. Und Davids Sohn Salomo, er hat dann den ersten Tempel gebaut. Wir können das nachlesen in 2. Chronik im 3. Kapitel, was ich gerade schon gesagt habe, auf diesem Berg Moria. Und die Archäologen, sie stellen sich vor, dass das ungefähr so, dieser Tempel ungefähr so ausgesehen hat, wie man es hier auf diesem Foto sehen konnte. Und es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist ja Altes Testament, das ist alles nur ein Schatten auf das, was Gott mal tun möchte. Das stimmt, aber ihr Lieben, in diesem Tempel war eine Gegenwart, war eine Herrlichkeit Gottes, die wünsche ich mir heute in unseren Versammlungen. Das war ein Wirken des Herrn schon zu jener Zeit, das wir bewundern dürfen und wo wir sehen können, unser Gott hat schon vor tausenden Jahren, lange vor Jesus Christus, entscheidende Geschichte geschrieben, aber auch entscheidende Herrlichkeit, entscheidende Offenbarung auch gegeben. Und das möchte ich einfach heute Morgen auch nochmal sagen, weil es ja doch immer wieder auch Tendenzen gibt, zu sagen, ja, der erste Teil der Bibel, der ist so ein bisschen schwieriger. Können wir das nicht alles weglassen? Können wir das nicht alles überlesen? Ihr Lieben, wir werden diesen zweiten nur verstehen, wenn wir seine Wurzel verstehen. Und das ist der erste Teil. Und deswegen nehmt Gottes Wort auch immer als Ganzes und lasst es so auf euch wirken. Die bisschen Bibelkundigeren unter uns, die wissen dann, dass das Volk Israel auch verschleppt wurde in mehreren Etappen, zum Schluss auch nochmal der Stamm Juda nach Babylon und sie dort, einige von ihnen zumindest, erst nach 70 Jahren wieder zurückkehren konnten. Und Jerusalem war dann zerstört und dieser erste Tempel Salomos war auch zerstört. Es wurde aber wieder aufgebaut. Das könnt ihr im biblischen Buch Nehemia nachlesen, wie er die Stadtmauer aufgebaut hat. Und ihr könnt im biblischen Buch Esra auch nachlesen, wie dann der Tempeldienst wieder begonnen hat und Gott auch wieder die alten Ordnungen hergestellt hat. Und hier auf dem Bild könnt ihr sehen, wie die Archäologen sich vorstellen, dass dieses wieder aufgebaute Jerusalem ausgesehen hat mit diesem sogenannten zweiten Tempel, den man da ein bisschen im Hintergrund auch sieht. Und als Jesus mit 12 Jahren im Tempel gepredigt hat, da war das dieser wieder aufgebaute zweite Tempel, den Herodes noch etwas vergrößert hat. Und die Archäologen stellen sich diesen Ort, an dem Jesus gepredigt hat, ungefähr so vor wie auf diesem Bild. Und wie ihr wisst, wurde auch das später zerstört. Es blieb nur diese eine Mauer übrig, die sogenannte Western Wall oder wie wir auf Deutsch sagen, die sogenannte Klagemauer, als ein Rest dieses zweiten Tempels. Und ihr wisst, dass dies ein besonderer Ort ist, auch des Gebets. Und jeder, der schon mal in Jerusalem war, hat sicher auch schon diesen Ort auf dem Berg Moria besucht. Ja, auch Jesus war viel in Jerusalem und er gab Jerusalem einen besonderen Titel. Er nannte es, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Das heißt, es hat eine Bedeutung über die Könige heraus, die dort schon geherrscht haben, wie David und Salomo und andere. Es ist die Stadt des großen Königs, es ist auch die Stadt Gottes auch selber. Und in den Evangelien lesen wir unzählige Geschichten, Berichte und Predigten, die Jesus auch in Jerusalem getan hat. Hier auf dem Bild eine der bekanntesten, die sich sogar die Kinder schon merken können, wo er angefangen hat, den Tempel auch zu reinigen. Aber es waren auch viele Heilungen, es war die Fußwaschung, es waren viele geistliche Ereignisse. Und einige Tage dann vor seiner Kreuzigung und Auferstehung ist Jesus in die Stadt eingezogen. Das werden wir auch jetzt in Kürze hier feiern, praktisch eine Woche vor Ostern und Karfreitag. Und er wurde gefeiert und die Leute haben ihm noch Hosianna zugerufen und er war ungeheuer populär. Aber wir wissen dann, er hat auch schon gewusst, diese Stadt, sie freut sich zwar und sie jubelt, aber in ihrem Herzen hat sie das Evangelium nicht ergriffen. In ihrem Herzen haben die Menschen die Wunder nicht verstanden. In ihren Herzen haben die Menschen nicht kapiert, was Gott eigentlich mit Jesus und auch mit diesem Jerusalem machen wollte. Und deswegen sagt uns das Wort Gottes auch, dass Jesus über dieser Stadt auch gebetet hat, dass er geweint hat. Und ihr Lieben, das ist genau eine Umsetzung von diesem Psalm 122, den wir am Anfang gelesen haben und der uns heute noch ein bisschen beschäftigt, dass Jesus nämlich angefangen hat, genau für dieses Jerusalem auch zu beten. Und er wurde dann dort verraten, er wurde gefangen genommen, ihr kennt das bekannte Bild mit diesem Abendmahl. Und dann ist auf diesem Berg Golgatha auch das Entscheidende passiert für alle Menschen, nämlich dass Jesus Christus in Jerusalem Vergebung für alle Menschen errungen hat. Eine Möglichkeit, dass wir alle eine Beziehung zu Gott haben können, dass wir alle ein neues Leben beginnen können, dass ganz egal von dem, was in unserem Leben schon mal passiert ist, Gott sagt, jeder Mensch kann eine neue Chance bekommen. Und wenn du heute Morgen, wenn ihr nicht alles hier über Jerusalem versteht, was ich so erzähle, dann nehmt diesen einen Gedanken mit, dass es der Ort ist, an dem Gott die Weltgeschichte geändert hat. Aber nicht wegen irgendwelchen politischen Dingen, sondern wegen der Sünde und der Verlorenheit der Menschen, der Jesus eine Chance gegeben hat, sodass wir alle zum lebendigen Gott kommen können, sodass wir alle ewiges Leben haben können über dieses Leben hier auch hinaus. Jerusalem, auch der zentrale Ort der Auferstehung, dort hat Jesus den Tod besiegt, dort hat er aller Welt gezeigt, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Und in Jerusalem ist er schließlich dann auch zum Himmel aufgefahren. Und im Wort Gottes heißt es, dass so wie ihr ihn habt aufsehen fahren, genau hier werdet ihr ihn auch wiederkommen sehen. Das heißt, es ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit, sondern es ist ein Ort, wo Jesus auch zurückkommen wird. Jerusalem, auch der Ort der Ausgießung des Heiligen Geistes. Als der Geist Gottes über die Jünger kam und über die vielen Menschen, die dort am Schavuotfest, am Pfingsttag zusammengekommen sind, und eine erste Jesus anbetende Gemeinde sich dann auch dort gebildet hat. Und das Wort Gottes sagt, sie trafen sich täglich im Tempel und in den Häusern. Das heißt, sie haben sich auch nicht, weil sie nun Jesus kannten, plötzlich von allen Juden distanziert, sondern sie haben gesagt, wir treffen uns genau dort, wo der Ort der Gegenwart Gottes ist, nämlich im Tempel. Ihr Lieben, damals gab es keine Auseinanderdividierung, ja, es gab keine Abspaltung, es gab nicht irgendwo, dass man gesagt hat, ihr habt Jesus nicht erkannt und habt zwar den ersten Bund, aber wir haben ihn erkannt und wir sind jetzt irgendwie besser oder anders dran, sondern die erste Gemeinde, sie waren dort im Tempel, in den Häusern noch zusammen, auch mit denen, die das noch nicht erkannt haben. Und in Jerusalem begann dann schließlich auch die Weltmission. Auch der Grund, warum wir heute Morgen hier sitzen, ist, dass Menschen bereit waren, von Jerusalem auszugehen. Nämlich so, wie Jesus es gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und hier auf der Karte kann man sehen, wie in verschiedenen Zeitabschnitten sich der Glaube von Jesus Christus von Jerusalem aus ausgebreitet hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir in der grünen Karte schon bei Bad Säckingen auch dabei. Und wir freuen uns, denn unsere Vorfahren, ja, sie beteten zu Bäumen und zu, sie brachten Tier- und auch teilweise Menschenopfer. Und wir wurden aus diesen grausamen Kulten befreit, weil von Jerusalem Menschen ausgegangen sind. Ja, vielleicht spüren wir heute Morgen, das ist schon so ein Ort, nicht nur irgendeine der vielen Ortsangaben in der Bibel, ja, nicht nur ein interessantes Ortsgebilde, was sich lohnt, dass man es mal besucht wegen der Vergangenheit, sondern es ist der zentrale geistliche Ort auch aus Gottes Wort hinaus. Und wenn wir uns diesen Missionsbefehl kurz mal anschauen, dann nennt der Herr hier vier Regionen: Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und ihr Lieben, es ist so klasse, dass wir es geschafft haben, auch bis an die Enden der Erde vorzudringen. Es ist so klasse, dass Menschen sich haben senden lassen. Auch durch euren Gemeindebund bin ich mit einigen eurer Missionare befreundet. Und wie sie wirklich bis in die Dschungel und entferntesten Orte auch gegangen sind. Aber lasst uns bei all dem nicht vergessen, drei von diesen vier Regionen, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, drei davon, sie liegen auf dem Gebiet des heutigen Staates Israels. Und deswegen lohnt es sich, bei allen Missionsgedanken und Missionsperspektiven, die wir haben, auch zu schauen, dass in diesem Land Gottes entscheidendes Geistliches geschieht und dass in diesem Land Gottes genauso Evangelium, Glaube an Jesus Christus und die Herrlichkeit Gottes verbreitet wird. Und ich darf euch als Gemeinde auch dazu einladen, hier den Fokus nicht ganz zu vergessen, sondern vielleicht auch aus diesem Gottesdienst mit diesem Gedanken herauszugehen. Auch dort hat unser Herr noch Gewaltiges vor. Können wir Christen des 21. Jahrhunderts, die ja für den Frieden Jerusalems beten sollen, können wir unsere Verwurzelung in Jerusalem und können wir unsere besondere Beziehung zum jüdischen Volk erkennen? Können wir Ja sagen dazu, dass eben Gottes Wirken nicht erst an Pfingsten mit der ersten Gemeinde begonnen hat, sondern dass der Herr über die Jahrhunderte zuvor in seinem ersten Bund, ja, den er bereits geschlossen hat vor langer Zeit, auch Ja gesagt hat zu einem jüdischen Volk? Und dass er uns eine Wurzel gegeben hat, an die wir auch eingeladen sind, uns immer wieder auch zu erinnern. Und wir dürfen heute fröhlich unseren Glauben in unserer Art und Weise feiern. Es gibt ja auch manchmal Israel-Freunde, die meinen, wir müssten uns anziehen wie im Alten Testament, ja? Und wir dürften gar nichts anders machen wie damals und dann wäre es biblisch. Nein, ihr Lieben, sondern wir dürfen unseren Herrn so feiern, wie wir es auch im neuen Bund empfangen haben, ohne aber gleichzeitig zu vergessen, wir haben eine Herkunft, wir haben eine Wurzel, wir haben einen Ort, von dem wir herkommen. Und es lohnt sich immer wieder, das auch zu kennen und sich daran auch zu erinnern. Und deswegen haben wir vorhin ja auch im Psalm gelesen, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll wohlgehen denen, die dich lieben. Und das bedeutet, dass Gott auch einen Segen darauf legt, wenn wir diese Wurzel nicht nur anerkennen, sondern wenn wir auch versöhnt mit dieser Wurzel leben. Und ihr Lieben, Juden und Christen haben das über die Kirchengeschichte hinweg in Jahrhunderten nicht immer geschafft, sondern ganz im Gegenteil, es gab Versuche der Ausrottung, es gab Versuche, jüdisches Leben auszulöschen. Wir wissen auch aus unserer deutschen Geschichte, dass Juden nicht nur eben auch in den Gaskammern getötet werden sollten, sondern dass auch kirchliche Kreise den Juden jedes Existenzrecht abgesprochen haben. Aber das Wort Gottes, und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen, es sagt, besinne dich, denn es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Oder wie der Herr das zu Abraham schon vorher gesagt hat, wer dich segnet, soll auch gesegnet sein. Und deswegen die Einladung heute Morgen, auch hier wieder zu verstehen, es gibt geistliche Zusammenhänge in unserem Leben und sie haben auch etwas mit der Einstellung zu Gottes Volk zu tun, mit denen er einen ersten Bund abgeschlossen hat. Wir wissen dann in Jerusalem, dass die Stadt 70 nach Christus zerstört wurde. Auch das ist kein Unfall Gottes, sondern Jesus hat es schon vorausgesagt. Er hat gesagt, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Er hat aber auch gesagt, und wir können das in Lukas 21, Vers 24 nachlesen, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das bedeutet, diese Stadt wird zerstört werden. Es wird nicht durch die Juden selber passieren in einem innerjüdischen Bürgerkrieg, sondern er sagt, es wird durch ein nichtjüdisches Volk passieren. Und es ist im Jahr 70 nach Christus durch die Römer auch geschehen. Er sagt aber auch, diese Zertretung, diese Zerstörung, sie wird ein Ende haben. Wenn nämlich die Zeiten der nichtjüdischen Völker erfüllt sein werden, und hier sind wir wieder bei der Weltmission, wenn die Menschen hineingekommen sein werden aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen, dann sagt Jesus, dann wird es mit der Zerstörung Jerusalems auch vorbei sein. Und wenn ihr heute nach Jerusalem fahrt, dann seht ihr nicht eine zerstörte Stadt, dann seht ihr nicht, wie über Jahrhunderte einen Ort, für den sich so gut wie niemand interessiert hat und der da irgendwo vor sich hin vermodert ist, sondern ihr seht wieder eine blühende Stadt, weil Gott sein Wort erfüllt, dass nämlich in dem Maße, wie die nichtjüdischen Völker ins Reich Gottes hineingekommen sind, er auch gleichzeitig etwas für Israel, für die Juden, für Jerusalem tut und diese Stadt auch wieder Leben bekommen hat. Daran war bis 1917 fast nicht zu denken, denn dort auf diesem Gebiet war die Herrschaft der Byzantiner, der Ägypter und der Osmanen. Ja, es war muslimisch beherrscht. Uns erinnert das auch bis in die heutige Zeit daran, dass ganz oben auf diesem jüdischen Tempel, der zerstört worden ist, dann die Al-Aqsa-Moschee und der muslimische Felsendom auch gebaut worden ist. Aber nachdem im Jahre 1917 die Engländer dann auch die Osmanen aus diesem Teil Israels vertrieben haben, seitdem sind die Menschen gekommen zu Hunderttausenden, zu Millionen. Sie haben sogenannte Aliyah gemacht, ein hebräisches Wort, was frei übersetzt bedeutet, sie sind zurückgekehrt wieder in das Land ihrer Vorväter, gerade auch nach 1945 in großer Zahl. Und so ist 1948 dann auch der moderne Staat Israel gegründet worden. Und es war möglich, dass Juden, die auf der ganzen Welt verfolgt wurden, im Dritten Reich ganz besonders, aber sind wir doch mal ehrlich, schon über die Jahrhunderte auch hindurch hier in Deutschland in den unterschiedlichsten Städten. Und wie das bei euch in der Gegend gewesen ist, das könnt ihr selber besser beurteilen. Ich weiß das ein bisschen mehr für unsere schwäbische Gegend von Stuttgart und Heilbronn, den Schwarzwald auch, wo ich herkomme. Aber überall, wo sie verfolgt und diskriminiert, immer wieder auch vertrieben wurden, da war es jetzt möglich, dass sie wieder einen Staat bekommen haben, dass eben es wieder auch ein Land gab, in dem Juden sicher sind. Und 1967 ist dann Jahre nach der Staatsgründung noch einmal etwas Wichtiges passiert. Der Ostteil von Jerusalem, der bis dahin von Jordanien besetzt gewesen ist, dieser Ostteil ist auch wieder jüdisch. Und ihr Lieben, seitdem, seit dieser Wiedervereinigung des Ost- und des Westteils, vielleicht ein bisschen ähnlich, mit Unterschieden, aber trotzdem ähnlich, wie wir das in Berlin auch erlebt haben, seitdem gibt es eine Religionsfreiheit in dieser Stadt. Und wer möchte, darf in seine Kirche gehen. Und wer möchte, der darf in seine Synagoge gehen. Und wer möchte, der darf auch in seine Moschee gehen. Und was viele gar nicht wissen, ist, bis 1967, als die Moslems noch diesen Ostteil der Stadt beherrscht haben, durfte nicht ein Jude an die Klagemauer gehen, überhaupt diesen Ostteil betreten. Der Ostteil war im sprichwörtlichen Sinne judenrein gehalten, so wie auch die ganzen palästinensischen Gebiete bis heute. Da lebt nicht ein Jude und da überlebt auch nicht ein Jude, wenn er langfristig dort wohnen würde. Und diese große weltweite Einwanderung, sie ist ein Ausdruck dessen, dass Gott sich an seine Verheißungen erinnert, wo er schon vor langer Zeit gesagt hat, ich werde euch wieder zurückführen in das Land, ja, aus dem ich euch auch vertrieben habe. Und als internationale christliche Botschaft haben wir ungefähr 150.000 Juden unterstützt in diesem Prozess, zurück nach Israel zu kommen. Vielen haben wir die Flüge bezahlt, für andere haben wir Sprachkurse bezahlt, Integrationskurse, Berufsqualifizierungskurse. Und ihr Lieben, was in diesen Tagen geschieht, auch in diesen Kriegstagen, kommen nach wie vor jüdische Menschen aus Äthiopien und wandern nach Israel ein. Durch den Ukraine- und Russlandkrieg, so furchtbar dieser Krieg auch ist, sind auch wieder Zehntausende Juden nach Israel zurückgekehrt. Und es erfüllt sich etwas vor unseren Augen in dieser Zeit, was Gott schon lange auch vorher angekündigt und verheißen hat. Und deswegen, heute Morgen lernen wir gar nicht nur was über Israel und die Juden, sondern wir lernen etwas über einen Gott, der treu ist, der sein Wort erfüllt, der seines Volkes gedenkt, der auch denen, nämlich den Juden, die ihn oft verworfen haben, immer wieder eine neue Chance angeboten hat, der ausgesprochen hat durch den Apostel Paulus, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Nein, er hat es nicht verstoßen, dieses Volk, was er einmal erwählt hat, denn seine Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Und deswegen sollte jemand fragen, warum hat Gott gerade diese Israeliten, diese Juden genommen? Hätte es nicht ein anderes Volk gegeben? Ja, vielleicht die Schwaben oder die Badener hätten, oder die Schweizer, ja, hätten wir es ein bisschen besser hinbekommen. Ihr Lieben, Israel ist nicht erwählt worden, weil es so groß war, sagt das Wort Gottes. Nicht, weil es so heilig war oder weil heute dort etwa alles heilig wäre. Im Heiligen Land ist nicht alles heilig, sondern Israel ist erwählt worden, weil Gott an einem Volk etwas zeigen wollte, wie gut er ist, wie treu er ist, wie zuverlässig er ist, wie langanhaltend seine Güte ist und wie er bereit ist, auch nach Hunderten und auch nach tausenden Jahren noch seine ausgesprochenen prophetischen Worte in Erfüllung zu bringen. Und das ist ein großartiger Gott, der uns hier durch Israel auch offenbart wird. Jerusalem heute ist seit 57 Jahren, auch wieder vereinigt. Es ist die Hauptstadt der Juden. Ja, dort ist auch das Parlament, die Knesset, dort ist der Sitz des Präsidenten, dort ist der oberste Gerichtshof. Nur wir in Europa tun uns noch ein bisschen schwer, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Und deswegen wurde 1980 unter anderem die Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem gegründet, weil es vorher von muslimischen Staaten einen ungeheuren Druck, auch mit Öl und Gas verbunden, gegeben hat, dass die Hauptstädte, dass die Länder dieser Welt ihre Botschaften aus der Hauptstadt Jerusalem abziehen sollten. Und nachdem die letzte Botschaft, die letzte Vertretung eines Staates aus Jerusalem gegangen war und all diese Botschaftsgebäude leer gestanden sind, da haben sich Christen zusammengeschlossen aus ganz verschiedenen Denominationen und haben gesagt, wenn schon die Nationen alle gegangen sind unter diesem muslimischen Druck, dann gründen wir eben heute die internationale christliche Botschaft Jerusalem als ein Zeichen, dass wir Christen die besondere Rolle und die besondere Bedeutung dieser Stadt und des jüdischen Volkes auch anerkennen. Und weil so viele Botschaftsgebäude leer gestanden sind, haben wir dann über Jahrzehnte auch ein schönes Gebäude eines afrikanischen Staates nehmen können. Ja, in dem Gebet, was wir im Psalm 122 gelesen haben, da heißt es, Friede sei in deinen Mauern. Und ihr Lieben, das galt für die damalige Zeit, aber das sind die Mauern heute der Altstadt von Jerusalem. Und all diejenigen, die auch ein bisschen in den Nachrichten unterwegs sind, die wissen genau in diesen Mauern, und mit Rot seht ihr in diesen Punkten, wo auch diese Tore sind, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, wie auch die in diesen Mauern eine besondere Unruhe ist. Ja, weil es nämlich ein christliches Viertel gibt, ein muslimisches Viertel, ein jüdisches Viertel, ein armenisches Viertel. Das hat zuerst mal noch nichts Religiöses, denn Armenier sind auch Christen und Christen haben auch nichts, die aus dem christlichen Viertel gegen das jüdische Viertel. Aber in diesem muslimischen Viertel besteht ein Anspruch, dass dieser Tempelberg, der eben inzwischen auch mit Jerusalem wieder vereinigt ist, dass dieser Tempelberg wieder muslimisch sein soll. Und wenn jemand heute Morgen denkt, dass es in diesen Tagen um ein paar Quadratkilometer im Gazastreifen geht oder wenn irgendwelche jüdischen Siedler mit irgendwelchen palästinensischen Nachbarbewohnern um irgendwelche Äcker da ringen. Ihr Lieben, das sind Konflikte, die wir alle bedauern, die uns alle leid tun. Aber wir müssen eine Sache wissen. Es geht zum Schluss nicht um Gaza, es geht auch nicht um die sogenannte Westbank, es geht auch bis zum Schluss nicht um die Golanhöhen, sondern es geht um Jerusalem. Und der palästinensische Ausruf, ja, from the river to the sea, bedeutet, dass es erklärtes muslimisches Ziel ist, die Juden vom River, vom Fluss Jordan bis in the sea, bis ins Mittelmeer wieder zu vertreiben, damit diese Stadt Jerusalem wieder unter muslimischer Herrschaft steht. Und deswegen ist dieses Gebet, Friede sei in deinen Mauern, so aktuell, weil es gerade in diesen Tagen, in dieser Stunde, während wir hier sind, während Ramadan weltweit auch zelebriert wird, genau darum geht, dass an diesem Ort und in diesen Mauern Friede ist. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass mehr als 1000 Polizisten im Moment in Jerusalem nichts anderes im Kopf haben, als diesen Frieden auch aufrecht zu erhalten und jede Art von Eskalation auch zu vermeiden. Und das wollen wir heute Morgen auch im Gebet unterstützen. Jerusalem ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit. Man sagt, da gehen wir mal hin, da können wir diese alten Mauern besichtigen, was früher so war. Sondern Jerusalem ist auch ein wichtiger Ort der Zukunft. Und ich möchte euch reinnehmen in Worte des Propheten Sacharja aus dem 8. Kapitel, wo es heißt, so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück, ich wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn der Heerscharen, heiliger Berg. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Was sagt Gott? Ich kehre nach Zion zurück, der Berg Zion in Jerusalem. Ich wohne mitten in Jerusalem. Das hört ihr in den Nachrichten nicht. Ihr hört immer nur, wie Juden dort leben und wie Araber dort leben und wie andere Minderheiten dort leben und wie es christliche Kirchen und Klöster gibt. Aber keiner sagt, wer noch hier in Jerusalem wohnt. Wo nämlich Gott sagt, ich selber wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn der Heerscharen, welcher Berg ist das? Der Berg Moria, der Tempelberg, heiliger Berg. Und so wird er genannt bis in die heutige Zeit. Und viele Völker, hört gut zu, jetzt geht's um uns Deutsche, und die mächtigen Nationen und natürlich auch die Schweizer, werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Ihr Lieben, als Sacharja diese Worte gesprochen hat, war Jerusalem kein wichtiger Ort. Ja, das war irgendwo am Rande des Geschehens. Und ich kann mir ausmalen, dass liebevolle Brüder ihm auf die Schulter geklopft haben und haben gesagt, Sacharja, bei all deiner lokalpatriotischen Begeisterung, hier hast du vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So wichtig sind wir nicht. Aber heute sehen wir etwas Interessantes, nämlich die Völker, die mächtigen Nationen, sie kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem an diesem Ort zu suchen und auch dort zu ihm zu flehen. Und deswegen lade ich euch ein, nachdem wir heute Morgen so eine virtuelle Reise, eine geistliche Reise nach Jerusalem gemacht haben, macht doch mal eine wirkliche, eine reelle Reise nach Jerusalem. Und seid doch bereit, euch auch dorthin zu begeben, nicht nur um biblische Stätten zu besichtigen, schon das wäre spannend genug, sondern auch um Gott an diesem Ort zu suchen und anzuflehen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mit uns mitkommen. Wir haben die nächste Gebets- und Solidaritätsreise nach Israel auch jetzt für Mai, für das Pfingstfest geplant. Ich werde selber auch dabei sein. Und wenn jemand da Infos möchte, darf er gerne mitkommen. Ich möchte aber auch meine Frau bitten, hier einige Worte zu erzählen, wie es ihr gegangen ist, als wir das letzte Mal in Israel waren, um wirklich dort auch in Gebet und in Anbetung an diesem wichtigen Ort zu stehen.
Ich möchte nur kurz Zeugnis geben. Wir waren eine Gruppe von 50 Leuten. Es waren Leute aus drei Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland, in dieser Gruppe vertreten. Es waren junge und alte, also junge Erwachsene und fast 80-Jährige dabei und alles zwischendrin. Es waren Leute aus allen Gemeinden, die wir so kannten. Und Gott hat so ein Wunder der Einheit geschenkt, dass alle immer wieder Feedback gegeben hat, das Allerbesonderste am Ende dieser Zeit. Man hat einen so starken Zusammenhalt gespürt. Wir hatten alle ein Herz zum Gebet und ich dachte, wie geht es den Leuten, die noch so jung im Glauben sind? Die waren immer dabei, sie waren immer voll mitgerissen. Wir konnten sehr stark die Gegenwart Gottes dort erleben und wir haben wirklich erlebt, wenn wir Israel segnen, werden wir zurückgesegnet. Und es lohnt sich, Israel zu segnen, weil wir zurückgesegnet werden. Wir hatten einen Reiseleiter dabei und der konnte nicht verstehen, wie wir so eine, also ein israelischer Reiseleiter, das ist Pflicht, wenn man als Gruppe geht, der uns viel erklären wollte zu den Orten, wo wir hingegangen sind. Und das hat er auch gemacht, aber er musste verstehen, wir wollen an jedem Ort immer auch lange beten. Und manchmal konnte er nicht verstehen, dass wir so viele Stunden beten wollen und hat gesagt, jetzt, ich glaube, jetzt bin ich draufgekommen, ihr seid nicht als Touristen hier, sondern um zu arbeiten. Dann haben wir gesagt, ja, so stimmt's. Und es hat so eine Freude gemacht zu beten. Es war so eine besondere Atmosphäre. Wir haben tatsächlich auch, wie Christoph gesagt hat, alle Nationen waren gekommen. Wir waren im Gebetshaus. Da haben wir chinesische Gruppe getroffen, die voll Feuer betet. Und wir wissen, China ist ein kommunistisches Land, ist mit Untergrundgemeinde. Aber als man die beten hören hat und Lobpreisen, da haben wir gedacht, da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Und es war eine wunderbare Erfahrung und mir ist einfach nochmal bewusst geworden, das möchte ich euch zur Ermutigung sagen, es steht in der Bibel, unser Kampf ist gegen Fleisch und Blut, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und wer hat Interesse und warum hat er Interesse, das Volk Israel auszulöschen? Es sind nicht die Länder in erster Linie rundherum um Israel, sondern es ist der Teufel, der versucht, Israel auszulöschen, weil Gott uns seine Liebe und Güte und Treue zu seinem Volk zeigen will, damit seinen Charakter zeigen will und damit auch zeigen will, wie er zu uns ist. Wenn der Teufel dieses Volk auslöschen kann und zertreten kann und ins Meer werfen kann, dann können wir auch fragen, ja, was ist mit deinem Treubund Gott uns gegenüber? Und Gott möchte, dass wir sein Volk unterstützen im Gebet, weil es ist unsere Wurzel. Und wenn wir das tun und ihm sein, dann tun wir das, was in seinem Herzen ist, weil er liebt uns und er liebt sein Volk. Und wenn wir das tun, was in seinem Herzen ist, dann werden wir zurückgesegnet.
Ja, ich habe schon gesagt, Jesus wird auch wiederkommen, da freuen wir uns schon drauf. Es wird auf dem Ölberg sein, das heißt nicht, dass wir alle dahin ziehen müssen. Es gab mal so ein paar Schwaben in der Kirchengeschichte, die haben gesagt, da gehen wir mal dem Herrn entgegen, damit wir ihn auch wirklich dort treffen, sondern das Wort sagt, er wird sich uns auch hier offenbaren. Aber das soll uns zeigen, Jerusalem ist nicht nur so ein historischer Ort oder ein biblischer Ort der Vergangenheit, sondern die entscheidenden geistlichen Ereignisse der Zukunft werden an diesem Ort stattfinden. Und vielleicht verstehen wir dann auch ein bisschen besser, warum so eine weltweite Auseinandersetzung auch um diesen Ort und streng genommen um einige Quadratkilometer dieses Ortes eigentlich auch stattfindet. Die Bibel sagt auch, es wird uns ein neues Jerusalem erwarten. Sie benutzt also dieses Bild des bisherigen Jerusalems und sagt, Gott wird aber nicht nur diese Stadt wiederherstellen, sondern eines Tages dann für uns in der Ewigkeit das neue Jerusalem, eine heilige Stadt, aufrichten. Und ich lade euch ein, dort dabei zu sein und trotzdem das alte Jerusalem vorher nochmal zu besuchen, weil das könnt ihr dann nicht mehr anschauen. Was bedeutet im Psalm, um meiner Brüder und Freunde willen, sage ich, Friede sei in dir. Es bedeutet, dass wir diese besondere Beziehung zu Israel und zum jüdischen Volk haben. Es sind unsere Brüder, es sind unsere Freunde. Natürlich auch wegen der Ereignisse des Holocausts, aber auch für die Menschen, die nie einen Holocaust in ihrem Land hatten und die Bibel lesen, ist es eine geistliche Beziehung, die wir mit diesem Land und mit diesem Volk auch pflegen. Und ihr Lieben, warum sind wir nach wie vor Brüder und Freunde mit den Juden, auch wenn sie Jesus noch nicht erkannt haben, was wir uns von ganzem Herzen wünschen? Weil der Apostel Paulus im Neuen Testament, also im neuen Bund nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, ganz klar gesagt hat, dass wir gemeinsam Miterben der Verheißung sind. Und ihr Lieben, manchmal tun wir Christen so, weil wir Jesus erkannt haben, was eine Gnade ist und auch nicht unser Verdienst, dass wir die Alleinerben sind und wir schieben die Juden zur Seite und sagen, für euch gilt überhaupt nichts mehr. Manchmal aber auch sind es die jüdischen Menschen, die sich ihrer Berufung durch Gott im ersten Bund bewusst sind und die sich selber als Alleinerben sehen. Und auch denen müssen wir sagen, schau mal, Gott hat uns beide zu Miterben gemacht. Und ein bisschen ist es manchmal auch wie in der Familie, wenn mehrere erben, dann wird es ein bisschen unruhig zwischen denen. Ja? Und ich lade euch ein als Gemeinde, setzt euch dafür ein, dass Christen und Juden nicht nur gut miteinander auskommen und sich respektieren, sondern in diesen Tagen auch des Antisemitismus miteinander eng verbunden sind. Weil wenn ich euch von einer Religionsgemeinschaft berichte, die ihren Gottesdienst nur unter Polizeischutz ausführen kann, die an ihren Eingängen mehrere Stahltüren hintereinander benötigt, damit niemand eindringen oder eine Bombe reinwerfen kann. Ja, wo die Fenster kugelsicher sind, wo die Videokameras alles aufzeichnen müssen, wo du deren Gebäude schon von Weitem erkennst, weil dort ständig die Polizei davor stehen muss. Ihr Lieben, dann sind es nicht jetzt in erster Linie Christen in Pakistan und Afghanistan, denen geht's auch so, versteht mich nicht falsch. Aber wir haben das ein bisschen näher. Was ich euch beschrieben habe, ist die Situation der jüdischen Gemeinden heute in Deutschland, auch hier in unserem Bundesland in Baden-Württemberg. Und ich lade euch ein, angesichts des wachsenden Antisemitismus, angesichts dessen, dass viele Juden sich zum Beispiel in unserer Landeshauptstadt Stuttgart gar nicht mehr zu bestimmten Uhrzeiten trauen, durch die Stadt zu gehen, weil antijüdische Manifestationen stattfinden. Lasst uns diesen Menschen, die genau wie wir zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten, lasst uns diesen Menschen Freundschaft, Hilfe, Solidarität und Beistand in diesen Tagen auch anbieten. Und wenn jemand sagt, ich will Ihnen auch das Evangelium bringen, dann ist das ein gutes Anliegen. Aber vielleicht geschieht es zuallererst nicht, indem man den Menschen nur ein neues Testament in die Hand drückt, sondern indem man ihnen zeigt, wir sind eure Brüder und Schwestern für euch da und wir haben euch auch lieb. Und dazu lade ich euch ein, auch als Gemeinde zu überlegen, was kann man tun, wie kann man die Beziehung zu jüdischem Leben auch pflegen und wie können wir heute in unserer Zeit nicht nur jammern, dass Antisemitismus zunimmt, sondern wie können wir uns auch verhalten. Zum Abschluss noch einige Bilder, ganz wenige Tage nach dem 7. Oktober, nach diesem furchtbaren Überfall der Hamas-Terroristen auf die Juden, die am Gazastreifen leben, geschehen. Ihr seht hier den Jürgen Bühler, einige der älteren Geschwister, die kennen ihn noch oder auch seinen Vater. Er ist ja der internationale Leiter unserer christlichen Botschaft. Ihr seht hier eine Knesset-Abgeordnete und zusammen mit einem diplomatisch wirkenden Menschen. Und sie haben unmittelbar nach den Ereignissen diesen Ort besucht. Sie haben sich das Elend, die Not auch angesehen. Sie haben angefangen auch zu überlegen, wie können wir helfen, wie können wir wieder aufbauen. Denn das Wort Gottes spricht ja an vieler Stelle auch, dass zerstörte Städte wieder aufgebaut werden sollen. Dem wollen wir uns auch stellen. Deswegen haben wir auch ein Hilfsprogramm in Existenz gerufen, Israel in Not. Und wer da etwas spenden möchte oder sich irgendwie beteiligen möchte, können wir euch gerne weitere Infos am Stand auch geben. Und angesichts all dessen, was im Moment dort los ist, ist die Frage, wie können wir reagieren, wie können wir helfen? Und deswegen haben wir das sogenannte Jesaja 62 Gebet, weil es heißt, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist die Bestimmung dieser Stadt, über die wir heute Morgen auch geredet haben. Und wenn ihr fragt, wie sollen wir das denn machen, gönnt euch keine Ruhe, ich muss ja nachts schlafen. Dafür haben wir als ICJ eine weltweite Gebetskette. Und wenn wir Deutschen nachts schlafen, dann beten die Menschen auf den pazifischen Inseln. Und ich sage euch, die beten nicht nur so ein bisschen wie wir. Wir Deutsche übernehmen da immer wieder eine Stunde in dieser Gebetskette, sondern die Philippinen, die tragen sich tageweise fürs Gebet ein und verteilen das unter ihren Gemeinden. Und die Menschen von den Fidschi-Inseln, die sind zum letzten Laubhüttenfest nach Jerusalem nicht nur gekommen, sondern die haben ein ganzes Flugzeug gemietet. Und es war das erste Mal, dass ein Flugzeug aus Fidschi auf dem Flughafen in Tel Aviv gelandet ist, weil sie gesagt haben, wir machen den Flieger rappelvoll und wir möchten, dass alle mit nach Jerusalem kommen. Die Weltchristenheit versteht mehr und mehr die Bedeutung dieses Ortes. Fidschi, noch ein Ort, wo vor 100 Jahren die Menschen Kannibalen gewesen sind, hat durch die Mission eine Offenbarung bekommen von Gottes Wort, aber auch eine Offenbarung, was unseren Auftrag Israel gegenüber angeht. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir jetzt zum Abschluss nicht nur Amen sagen, sondern dass wir das auch tun, worüber wir eigentlich den ganzen Gottesdienst gesprochen haben, nämlich dass wir miteinander für den Frieden Jerusalems beten. Und ich weiß nicht, wie ihr sonst betet, aber vielleicht finden wir uns zusammen zu dritt, zu viert, zu fünf, wie wir gerade stehen. Wir machen kleine Kreise und beten für diese Region, beten für den Frieden, beten gegen Anschläge, gegen eine Ausweitung des Krieges, beten auch für die messianischen Gemeinden im Land, die Jesus Christus auch bezeugen. Lass uns auch beten für die Regierung in Israel, die Regierung der arabischen Nachbarstaaten, überall, wo verhandelt wird in diesen Tagen. Lass uns auch beten für unsere Bundesregierung, denn während ich hier heute spreche, ist der deutsche Bundeskanzler in Israel und wir wollen ihn hier auch ganz besonders jetzt auch segnen. Lass uns auch beten für die Menschen, die Missionare, die in Israel tätig sind, hier auch aus Deutschland. Und lass uns auch beten, dass Jesus sich offenbart allen Einwohnern Israels, den Juden, den Moslems, den Drusen, den Beduinen, wer immer dort lebt und auch den heiligen orthodoxen Mönchen, die dort die Kirchenglocken schlagen, aber vielleicht auch noch keine persönliche Offenbarung von Jesus bekommen haben. Lasst uns für die auch alle beten und ich denke, mit diesen Anliegen lade ich euch ein, steht einfach auf, formiert diese Kreise und ich werde das dann in einem Gebet auch nochmal abschließen. Und himmlischer Vater, heute Morgen erheben wir unsere Hände und hier von Bad Säckingen soll der Shalom Gottes jetzt auch kommen auf Jerusalem, auf Judäa, auf Samaria, auf den Gazastreifen, den Golan, auch auf die ganzen Nachbarstaaten Israels. Und wir möchten bitten, Herr, dass du die Herzen aller Verantwortlichen, aller Regierenden auch längst wie Wasserbäche. Herr, wir wissen auch in dem Moment, wo diese Geiseln freigelassen werden würden und wo die Terroristen der Hamas sich ergeben würden, werden Friede in wenigen Sekunden. Aber wir beten in Jesu Namen, dass es geschieht zu deiner Zeit, aber dass diese Geiseln, dass die Gefangenen, dass sie auch zurückkehren können, dass du die Kerker öffnest und dass Terrorismus, dass Hass ausgelöscht auch werden kann. Vater, wir beten auch für alle, die hier aus Deutschland dort leben, wirken, verkündigen, aber auch jüdischen und arabischen Menschen durch Liebe und Barmherzigkeitsaktionen das Evangelium nahebringen möchten. Herr, wir beten, dass du sie segnest, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft. Herr, wir beten, dass auch die messianischen und die christlichen arabischen Gemeinden einen wichtigen Dienst tun können in dieser Zeit, dass sie deine Weisheit bekommen, auch in diesen komplizierten Situationen handeln zu können. Herr, wir haben gehört auch von deiner Bestimmung über Jerusalem. Und egal, was irgendjemand auf dieser Welt sich vorgenommen hat, was mit dieser Region geschehen soll, wollen wir heute Morgen auch beten, dass der Wille Gottes geschieht, dass der Plan Gottes, die Berufung Gottes für das jüdische Land und für das jüdische Volk, dass es in Existenz kommen kann, in dem mächtigen Namen von Jesus Christus. Und Herr, wir rufen aus, dass du selber wiederkommen sollst. Wir beten heute Morgen wie die ersten Christen, Maranatha, komm du wieder zurück, komm du wieder nach Jerusalem, komm und baue auch ein neues Jerusalem. Aber lass uns hier in Bad Säckingen und von wo immer wir auch gekommen sind, bis dahin deinen Auftrag ausführen. Herr, lass dieses Haus voll werden mit Menschen, die dich suchen und finden. Herr, lass dein Evangelium noch laufen hier an unseren Orten und an allen Nachbarorten. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute Morgen hier sprechen zu können. Und wenn es 3 Minuten länger ging, dann ist es einfach, weil man in Israel nicht ganz so auf den Sekundenzeiger schaut. Die Uhr wurde ja eher in der Schweiz präzise gemacht, aber nicht im Nahen Osten. Ich bedanke mich und ihr dürft gerne an den Stand noch kommen. Ich bin sicher, es gibt auch Fragen, es gibt auch politische Fragen, die dürft ihr alle stellen. Aber die wollten wir im Rahmen des Gottesdienstes nicht hier miteinander ausführlich kirchlich und militärisch diskutieren, aber dafür ist Raum später. Wir haben auch Bücher mitgebracht, die auch gut aufzeigen, wie zum Beispiel Jesus und wie Paulus auch aus ihrem jüdischen Hintergrund beeinflusst dann ihren Dienst auch getan haben. Und ich darf euch einladen, das Gebet für Israel auch ernst zu nehmen, auch zu pflegen, vielleicht eine eigene Gebetsgruppe hier auch zu starten. Da helfen wir euch gerne dabei. Und wo auch Menschen aus anderen Orten gekommen sind und ihr möchtet, dass wir mal in eure Gemeinde kommen, könnt ihr uns auch einfach ansprechen. Aber jetzt möchte ich das Mikrofon auch wieder übergeben. Und danke, lieber Thomas, dass wir richtig diesen großen Zeitrahmen heute Morgen auch zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Ja,